den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Steffen Röhrig für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Weiße Weihnachten erfahren wir im Folgenden aus dem Pinneberger Tageblatt vom 21. Dezember 1925, waren im Hamburger Raum trotz kühleren Klimas auch vor 100 Jahren eine Seltenheit. Von der thümlich romantischen Seite nähert sich der Artikel dem Thema aber nicht, sondern betrachtet den Schnee vielmehr unter dem Mikroskop und erläutert seine Beschaffenheit in allen Facetten. Von der kristallinen Struktur bis zu überraschenden farblichen Erkenntnissen. Seine eigene Überschrift, das weiße Kleid des Winters, dekonstruiert der Text dabei zumindest in Teilen. Wieso, weshalb, warum, weiß Frank Riede.
Das weiße Kleid des Winters. Die Formen des Schnees und seine Kristalle. Diamantenstaub. Verschiedene Färbungen. Schneefauna und Flora. Schnee- und Niederschlagsmengen. Der seltene Weihnachtsschnee. Auch der Schnee ist ein Problem, mit dem sich der Mensch zuweilen mehr als ihm lieb ist beschäftigen muss, das sich ihm oft hindernd in den Weg stellt. Beschäftigt man sich aber mit ihm in eingehender wissenschaftlicher Weise, so findet man wie bei allen Naturerscheinungen des Wundervollen und Interessanten so viel, dass man geneigt ist, die Schäden, die er anrichtet, zu vergessen. Es sind nicht nur die klassischen Gebilde des Schneekristalls, die wir bewundern, sondern auch noch viele andere Eigentümlichkeiten hinsichtlich ihres Vorkommens, ihrer Färbung, ihrer Bedeutung im Haushalt der Natur, denen wir Beachtung schenken müssen. Es ist bekannt, dass der Schneekristall, dieses winzige, regelmäßige Gebilde, als Zeichenvorlage in den Schulen verwendet werden kann und dass sich auch die dekorative Kunst mit ihm abgibt. Schon im Jahre 1555 veröffentlichte der Erzbischof von Uppsala, Klaus Magnus, eine Anzahl von Bildern der Schneekristalle, die er beobachtet hatte und welche auch in dem Werk des arktischen Forschers William Soresby vom Jahre 1820 enthalten sind. Alle sogenannten Schneekristalle, die auch heute unter Anwendung des Mikroskops fotografiert werden, sind in Wirklichkeit Eiskristalle, die bei niedriger Temperatur durch die direkte Verdichtung der in der Atmosphäre enthaltenen Wasserdämpfe gebildet werden. Die vollendeten Formen der Kristalle werden nicht immer und nicht bei allen Schneefällen beobachtet, wenigstens an der Erdoberfläche. Nur wenn es gerade zu schneien beginnt und bei ruhiger, steter Luft erkennt man die schönsten Kristalle auf dunklem Hintergrunde oder unter Zuhilfenahme des Vergrößerungsglases. Dauert der Schneefall einige Zeit, so ist es meist auch mit der Herrlichkeit der einzelnen vollendeten Kristalle vorbei. Die zahlreicher gewordenen Kristalle erreichen die Erde in zerbrochenem Zustand. Bei dichterem Fall verbinden sie sich mit anderen Kristallen und bilden Konglomerate von Kristallfragmenten, die Schneeflocken. Diese Flocken selbst erleiden in sich wiederum verschiedene Veränderungen, bis sie zur Erde gelangen. Meistens sind sie an den Rändern umgebogen, was auf den Luftwiderstand beim Fallen zurückzuführen ist. Die größten bisher beobachteten und berichteten Schneeflocken haben einen Durchmesser von 8 bis 9 Zentimetern. Reine Schneekristalle, die auch als solche die Erdoberfläche erreichen, kommen in der Regel nur in den Polargebieten vor, wo sie sehr häufig sind. Schnee in Form von Eiskristallen ist auch in vielen Fällen die Ursache des Hofes, der sich um die Sonne oder um den Mond bildet. Man nimmt gewöhnlich an, dass ein Schneefall nur bei bewölktem Himmel stattfinden könnte, sogar nur unter einem sehr dicht bewölkten Firmament. Bei sehr kaltem Wetter kann jedoch die Schneebildung ohne vorhergehende Wolkenbildung vor sich gehen. Die Luft ist dann plötzlich mit kleinsten Kristallen gefüllt, die wundervoll in der Sonne glitzern und die der Polarforscher den Diamantenstaub nennt. Solche Schneestürme en Miniatur können künstlich erzeugt werden, wenn zum Beispiel zu der feuchten Luft eines Ballsaals plötzlich die eisige Winterluft von draußen durch eine geöffnete Tür oder ein Fenster tritt. Das sprichwörtlich gewordene reine Weiß des Schnees ist in poetischer Form sehr schön und gut, stimmt aber nicht mit den Tatsachen überein. Die weiße Farbe des Schnees geht sehr oft in ein leichtes Blau über. Andererseits gibt es auch rötlichen und gelblichen Schnee, dessen Färbung auf verschiedene Ursachen zurückzuführen ist, je nach Ort und Zeit des Schneefalls. Im Jahre 1619 schon sprach man von dem rötlichen Schnee, den man auf Grönland entdeckt hatte und welcher bis zu 25 Zentimeter Tiefe die rote Farbe aufwies, allerdings dann eine Unterlage von gewöhnlichem weißen Schnee hatte. Die rote Farbe war durch kleinste Organismen hervorgerufen worden, die im Schnee selbst lebten. In anderen Gegenden fand man andere Färbungen ebenfalls aufgrund solcher kleinen Lebewesen. Teils sind es Pflanzengebilde, teils muss man sie als Tiere ansprechen. Zur Fauna des Schnees gehört auch der Schneewurm, der sich zuweilen in Millionen von Exemplaren auf großen Schneefeldern und auf den Gletschern hoher Gebirge vorfindet. Die Tierchen können keine warme Sonne vertragen und verkriechen sich während der Mittagszeit, wenn die Sonne scheint, tief unter die schützende Schneedecke. Eine unangenehme Rolle spielt der Schnee bei der Feststellung der jährlichen Regenmengen durch Meteorologen. Die gefundene Schneetiefe muss auf das richtige Wasseräquivalent umgerechnet werden, um in die Statistik aufgenommen zu werden. Im Durchschnitt rechnet man mit einem Zehntel der Schneehöhe. Eine weitere interessante Beschäftigung ist die Feststellung der Schneemassen auf einem Gebiet, das gewissermaßen als Reservoir für die Speisung der Flüsse im Frühjahr oder Sommer in Betracht kommt. Es wird dadurch möglich, ungefähr zu wissen, wie viel Wasser den Flüssen bei der eintretenden Schmelze zur Verfügung steht, und man kann die entsprechenden Maßnahmen ergreifen, um Überschwemmungen zu verhindern. Sowohl in Amerika als auch in den Alpengebieten ist zu diesen Zwecken ein ausgedehnter Überwachungs- und Messdienst eingerichtet, der sich außerordentlich gut bewährt. Die Erwähnung des Schnees in den Bergländern erinnert an die Gebiete, die dauernd mit Schnee bedeckt sind, und an die sogenannten Schneelinien, deren es drei gibt: die klimatische, die orographische und temporäre. Für die Zwecke der physikalischen Geographie ist die erstere von Wichtigkeit, denn sie bezeichnet die Grenze des ewigen Schnees in ausgedehnten Feldern, die meistens miteinander im Zusammenhang stehen. Innerhalb der zweiten Linie ist wohl noch permanenter Schnee vorhanden, jedoch nur an einigen geschützten Stellen, die der Sonne nicht zugänglich sind. Die dritte ist die variable oder unterste Schneegrenze, die sich von Tag zu Tag ändern kann. Eine Beschreibung und Besprechung des Schnees wäre unvollständig, wenn sie sich nicht auch mit dem Weihnachtsfest befassen würde, das nach der Tradition mit schneebedeckten Feldern und Wäldern in Verbindung gebracht wird. Es mag sein, dass das Weihnachtsfest in den gebirgigen Gegenden zuweilen den Erwartungen in dieser Hinsicht entspricht. Die Regel ist es keineswegs. In den ebenen und hügeligen Gebieten dagegen ist vielleicht in 10 Jahren durchschnittlich ein Weihnachtsfest, in welchem der traditionelle Schnee zur Geltung kommt. Noch schlimmer ist das Verhältnis in England, das sehr selten eine Weihnachtsfeier, wie sie Mr. Pickwick in Dingley Dell hatte, erlebt. So hatte London in den letzten 83 Jahren nur 2-mal ein Weihnachtsfest mit obligatem Schnee.
I'm dreaming of a white Christmas. And I'm dreaming on that day genau, auch im nächsten Jahr. I'm dreaming of a co-op partner.
Träumt mit uns. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.